Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Es wird magisch heute bei mir. Ich habe Bernhard Reicher zu Gast. Er ist der Chef einer Magieschule, die er selbst gegründet hat. Und hier geht es nicht um Zaubertricks. Hier geht es nicht darum, Spielkarten aus dem Ärmel zu zaubern, sondern es geht um Bewusstsein oder um die Magie des Bewusstseins. Es wird spannend. Hallo lieber Bernhard, ich bin super gespannt auf unser heutiges Gespräch. Ich habe dich in der Anmoderation schon mit deinem Berufstitel vorgestellt, Magier. Und ich denke, viele Menschen haben eine Vorstellung, was ein Magier ist, ne, aus Fernsehen oder Bühnenshows. Und ich bin gespannt, wie du dich da unterscheidest oder abhebst.
Hallo, danke für die Einladung. Und ja, das ist ein Gespräch, das ich inzwischen sehr gut kenne, wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde und sage, ich bin Magier. Es gibt dann so zwei Reaktionen. Die einen sagen, oh, da musst du aufpassen, das ist gefährlich. Oder die anderen sagen, ach so, ja, ich mag ja auch so, wenn da Tricks vorgeführt werden. Dann sage ich immer, nein, ich bin nicht Bühnenzauberer, ich bin Magier. Und dann dauert es wieder ein paar Sekunden, bis der Groschen fällt. Und dann kommt immer so, du meinst das ernst? Und so, ja. Und dann kommt auch sofort wieder dieses, ja, aber ist das nicht gefährlich? Und naja, in beiden Fällen hat man sofort ein sehr schönes, aufschlussreiches Gespräch.
Ja, ich muss sagen, ich war auch erstmal so ein bisschen verhalten, als ich das erste Mal von dir gehört habe. Die Maika, meine Podcast-Producerin, hat die Idee gehabt, wir sind ja schon lange im Gespräch, dass die Aufnahme stattfinden kann. Und da habe ich gesagt, Magier, Mann oh Mann, ich weiß gar nicht, ob das so jetzt unbedingt zu mir passt. Aber desto mehr ich mich dann auch mit dir und deiner Thematik auseinandergesetzt habe, desto spannender fand ich das. Aber meine erste Frage jetzt nochmal, oder zweite Frage vielmehr ist, gibt es eigentlich eine klassische Definition, weißt du das, was ein Magier ist? Oder ist es eher so ein freier Begriff, den man, ja...
Ja, es gibt verschiedene Definitionen, was Magie wäre. Ich habe meine eigene auch, die gebe ich auch so weiter, wenn ich unterrichte. Und es ist natürlich kein offizieller Titel oder so, ja. Also es gibt keine Anforderung. Ich halte mich da an, wie hieß der Film Hugo, wo es um die Entwicklung von Stummfilmen geht auch und so und wo. Wie heißt der Darsteller, der auch Gandhi gespielt hat?
Ja, ich habe ihn vor Augen. Ich weiß genau, ja, genau, wen er meint.
Genau. Normalerweise habe ich die Namen parat. Der am Ende eine Rede hält.
Ben Kingsley?
Ben Kingsley, danke. Genau, genau. Am Ende hält er eine Rede und sagt, ja, es geht darum, uns zu erinnern, wer wir sind in Wirklichkeit. Magier. Er spricht damit irgendwie auch das innere Kind an in uns, das träumt, das weiß, dass es andere Welten gibt. Aber das ist etwas, wovon ich grundsätzlich ausgehe. Wir sind Magier. Genauso wie wir auch, weiß ich nicht, kreativ sind, wie wir nicht anders können, als unser Bewusstsein zu nutzen. Wir tun das automatisch, ja? Genauso wie wir auch die ganze Zeit andere Wahrnehmungen haben, die über die fünf Sinne hinausgehen. Nur meistens passiert all das unbewusst und nicht gezielt. Und das, was ich Menschen auch beibringe, ist, sich dessen wieder bewusst zu werden und das dann gezielt, willentlich und zielführend einzusetzen.
Also nichts mit Zaubertricks, du kommst jetzt nicht mit dem Kartenspiel oder mit den Münzen um die Ecke.
Nein, nein. Ich mag Zaubertricks. Ich finde das eine wunderbare Unterhaltung. Ich hatte als Kind natürlich auch meinen Zauberkoffer und alles, aber mein Beruf hat damit genau gar nichts zu tun.
Ja, wo wir jetzt schon bei der nächsten Frage wären, wie wird man Magier oder wie bist du oder wie hast du das für dich erkannt, dass du Magier bist und hast dich dahingehend dann entwickelt?
Ja, ich konnte irgendwie gar nicht anders. Ich bin so aufgewachsen. Soweit ich es nachweisen kann, ist das bei mir jetzt in vierter Generation in direkter Linie vorhanden. Hab vor kurzem erst rausgefunden, dass das noch weiter zurückgeht. Also ich habe es immer vermutet. Inzwischen kann ich auch das bestätigen, dass das wirklich noch viele Generationen zurückgeht. Das heißt, ich habe es buchstäblich mit der Muttermilch aufgesogen. Es ist die mütterliche Linie. Und es war ganz selbstverständlich, dass wir uns in unserer Familie über übernatürliche Phänomene unterhalten haben. Was kommt nach dem Tod? Wie wird das wohl sein? Spukgeschichten, Bermuda-Dreieck. Ich hatte außerkörperliche Erlebnisse als Kind. Es war einfach alles so normal. Ich glaube, so wie andere sich über Fußball unterhalten, haben wir uns darüber unterhalten. Und genau deswegen habe ich auch immer so ein, wie soll ich sagen, ganz bodenständigen Zugang dazu gehabt. Das war halt, ja, Teil der Realität. Und so wie es Musikerfamilien gibt oder Ärztefamilien oder was auch immer, war das eben bei mir das. Also
wenn du sagst außerkörperliche Erlebnisse als Kind, war dir das als Kind bewusst, was das ist und oder wie du das einordnen kannst? Weil ich konnte das nicht als Kind.
Ja, wie soll ich sagen? Ich habe den Begriff dafür nicht gehabt, aber es war mir schon klar, ich bin jetzt außerhalb meines Körpers und das ist halt so. Ich bin vorm Einschlafen dann, ich vermute, habe den Hypnagogenzustand genutzt und bin dann halt, habe mich von außen gesehen und bin dann so über unserem Dorf geschwebt, in die Sterne rein und so. Und es war immer wunderschön. Das war mir schon klar, das ist jetzt außerhalb des Körpers, aber den Begriff AKE oder sowas kannte ich natürlich nicht.
Ja.
Ich kann mich erinnern, dass ich, da muss ich 10 oder so gewesen sein, vielleicht 11, da habe ich in einer österreichischen Tageszeitung von Robert Monroe gelesen. Und das war ein, früher wurde ja noch mehr über diese Sachen berichtet, auch im Mainstream. Und ich habe das gelesen, das kommt mir bekannt vor.
Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass im Mainstream in Deutschland darüber berichtet wurde, außer Elvis lebt ab und zu mal, nachdem er schon tot war, dass es da Sichtungen gab. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, ich bin da sehr allein auf weiter Flur mit allem, was ich so wahrgenommen habe oder wofür ich mich interessiert habe. Spannend, vielleicht war es in Österreich tatsächlich ein bisschen anders.
Ja, also ich unterhalte mich hin und wieder schon so mit Menschen in meinem Alter, ein bisschen älter, die sich dafür interessiert haben und die sagen auch, ja, es wurde schon hin und wieder auch darüber berichtet. Und es, man hat auch, wie soll ich sagen, es gab natürlich auch früher die Bücher dazu und irgendwie zumindest in den Familien, die ich so kannte, es hat auch zum guten Ton gehört, dass man sich darüber ein bisschen informiert hat und es wurde auch diskutiert. Nicht, dass es alle ernst genommen hätten, aber ja, es wurde nicht sofort abgetan als Blödsinn. Lag aber auch vielleicht daran, in welchen Kreisen ich mich bewegt habe. Das war ja natürlich dann auch der Fall, dass sehr viele Bewusstseinsforscher, nennen wir es mal so, spirituelle Menschen, Heiler und so bei uns ein- und ausgegangen sind und dass wir die besucht haben. Ich bin also seit klein auf in diesem Feld zugange, hab sehr früh eben verschiedene Menschen kennengelernt, lese, seit ich denken kann und weiß nicht, also jede freie Minute. Das ist einfach so sehr Teil dessen, wer ich bin. Ich kann gar nicht anders. Also die Frage, wie ich Magier geworden bin, ist insofern schwer zu beantworten. Habe mich natürlich aber trotzdem auch immer als Außenseiter gefühlt, weil ich gemerkt habe, dass das, was für mich normale Wahrnehmung und selbstverständliches Erleben waren, für die anderen nicht der Fall sind. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, so scheinbar bin ich da der totale Spinner. Aber dadurch, dass ich von vornherein eben vor allem mit meinem Großvater sehr viel drüber sprechen konnte, wie soll ich sagen, war es jetzt nicht so das Gefühl, ich bin der Einzige, dem es so geht. Und ich habe mir halt meine Freunde entsprechend ausgesucht und mit der Zeit immer mehr dazu gebracht auch. Ich habe die dann irgendwie belagert und ihnen auch die Literatur aufgenötigt. Da müssen wir drüber reden, schaut euch das an. Genau.
Ja, guck, das hat bei mir nicht funktioniert. Ich konnte da meinen Freundeskreis bis heute sind, also langsam öffnen sich so ein paar von früher dafür oder fangen an, Fragen zu stellen, weil sie natürlich wissen auch, was ich mache. Aber ich bin relativ abseits hier auf dem Land groß geworden in Deutschland und da war das echt nicht so einfach, mit so einer Thematik an die Front zu gehen. Aber wir hatten es jetzt auch gar nicht in der Familie, muss ich sagen. Mhm. Zwei Kontinente entfernt, der Zwillingsbruder meiner Mutter, der in Australien lebte, der hatte, und das hat meine Mutter mir irgendwann erzählt, ein Faible für okkulte Bücher. Mhm. Und seine Tochter ist tatsächlich auch einige Jahre lang arbeitendes Medium gewesen, meine Cousine, was ich sehr spannend fand. Aber ansonsten ist das überhaupt nicht bei uns je auf den Tisch gekommen.
Ja, ich bin auch am Land groß geworden, in einer Arbeitersiedlung mit, ich glaube, 6 Häusern und rundherum war Wald. Die nächsten Nachbarn waren irgendwo dann ein paar Bauernhöfe. Also ich kenne das. Aber irgendwie, ja, kann ich das vielleicht auch Menschen zu inspirieren oder zu animieren, zu sagen, okay, gut, dann schaue ich es mir mal an. Das ist auch etwas, was ich immer wieder rückgemeldet bekomme, wenn ich drüber erzähle. Ich bin ja recht offenherzig im Umgang damit. Und viele sagen mir, du, egal, wenn ich jemanden höre, der drüber spricht, das ist alles Blödsinn. Aber wenn ich dir zuhöre, dir glaube ich das. Oder du kommst mir zumindest irgendwie seriös vor. Ich verstehe es nicht, aber bei dir ist es glaubwürdig.
Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, wie man sich traut. Und wenn ich so zurückblicke, ich glaube, ich habe mich erst so mit 30 angefangen zu trauen, das tatsächlich zu thematisieren. Und du hast aber auch schon sehr früh angefangen, darüber zu schreiben.
Richtig, ja. Ich habe mein erstes Buch mit 16 rausgebracht. Das heißt, ich schreibe auch schon deutlich länger. Und das war auch eine Art und Weise, Dinge zu verarbeiten, die ich nur halt im kleinen Kreis besprechen konnte. Beziehungsweise das ist der zweite Teil, der irgendwie in unserer Familie weitergegeben wurde, nämlich so ein bestimmtes kreatives, künstlerisches Talent. Meine Urgroßmutter war eine begabte Zitherspielerin und eben so ein Hexenweibel, sagt man bei uns, so Kräuterfrau und konnte eben so volksmagische Praktiken. Mein Großvater war Beidhänder, zwei Musikinstrumente gleichzeitig spielen können und hat geschnitzt und meine Mutter zeichnet, malt, spielt mehrere Instrumente und bei mir ist es vor allem Schreiben, auch Erzählen. Ich hab auch eine Schauspielausbildung gemacht und also dieses auf der Bühne sein und mein Wissen in verbaler Form weitergeben oder auch nicht nur Wissen, sondern auch so mein inneres Erleben, das habe ich immer schon gemacht.
Du bist ja auch unter anderem professioneller Geschichtenerzähler oder zumindest gewesen. Ich weiß nicht, ob du es noch machst, aber ist das nicht schwierig, jetzt die Geschichte von der, ja, von dem, was faktisch ist, zu differenzieren? Gibt es da nicht Leute, die sagen, naja, der erzählt ja immer nur Geschichten?
Ja, das kam immer wieder mal vor. Ich habe Märchen und Geschichten erzählt oder alte Sagen. Und das war auch etwas, was ich gerne beruflich machen wollte, neben vielen anderen Dingen. Dass ich tatsächlich Magie unterrichte, war erst das letzte in einer längeren Reihe von Versuchen, selbstständig irgendwie erfolgreich zu sein. Und obwohl es das Offensichtlichste war jetzt im Nachhinein natürlich. Ich hatte natürlich auch diesen Ruf, ja, ach, das ist ja der Märchen erzählt, Geschichteldrucker, wie man in Österreich sagt. Und das kam auch schon immer wieder mal so, ach ja, du wieder mit deinen Geschichten. So, no, eh. Es ist eine Geschichte, aber die macht vielleicht was und du könntest es ausprobieren, für dich selber versuchen.
Gab es irgendwo in jungen Jahren so ein Schlüsselerlebnis, was dich so richtig auf den Pfad gebracht hat oder ein Moment, wo du wusstest, so, das ist es jetzt? Oder hat sich das eingeschlichen?
Hey, das glaube ich. Also wie gesagt, es war so klar und es gab immer wieder Schlüsselmomente. Ein ganz wichtiger war wahrscheinlich mit 16, so mein erstes Einheitserlebnis. Dieses bewusste, wie soll ich sagen, es ist mehr als Wissen, es ist ein Erleben, eine komplette Erfahrung von dem, es gibt nur ein Bewusstsein, das ist dieses All-Eine und in Wirklichkeit unterhalten sich hier nicht Oliver und Bernhard miteinander, sondern das eine Bewusstsein spricht mit sich selbst. Und diese Erfahrung, ich habe mich auch sehr früh schon mit mystischer Literatur beschäftigt. Ich habe Meister Eckhart gelesen damals und Lao Tse. Und so, das war mir alles sehr vertraut. Und das war eine Erfahrung, die dann halt die philosophische Beschäftigung damit hinter sich gelassen hat. Und wirklich die Erfahrung war so umfassend und so einschneidend. Ich hatte dann später noch mehrere dieser Einheitserlebnisse, aber das war dann so, das war die Grundlage. Und interessanterweise ist es auch die Grundlage meiner Magie, also wie generell meines Weltverständnisses. Und es gibt da ja auch Menschen, die sagen, ja, es gibt so den mystischen Weg, und der ist nicht unbedingt ein Widerspruch zum magischen Weg, aber ist halt was anderes. Und ich habe diese Dichotomie nie verstanden. Für mich gehört das zusammen. Oder ist meine Magie auch Ausdruck dieses mystischen Verständnisses?
Wann hast du angefangen oder wie war dein Weg als Lehrer? Du hast dann sicherlich irgendwann, nachdem du dich ausprobiert hast, und das war bei mir auch ähnlich, man geht so durch unterschiedlichste Lebensphasen und versucht irgendwas und irgendwann kommt der Moment, da weißt du, es geht nur das eine, ne? Und für was anderes ist eigentlich kein Raum. Kannst du dich da dran erinnern?
Ja, tatsächlich auch. Ich habe, das war glaube ich mit 17 oder so, ein Seminar besucht für Rhetorik als Schüler. Damals gab es so Redewettbewerbe und all das hat mich interessiert. Und das war so genial, es hat mir so viel gebracht und mich so bestätigt, dass ich dann auch gesehen habe, es gibt Leute, deren Beruf ist es, solche Seminare zu halten, das will ich auch. Und ich habe dann auch mit 16 schon mein erstes Seminar gehalten, aber da war mir nicht klar, dass man das als Beruf machen kann. Und danach war es dann klar. Und ich habe mich dann entsprechend auch mit 19 selbstständig gemacht und leite seither Seminare.
Dabei ist es ja nicht geblieben, ne? Es ging weiter. 2018 hast du das Ganze dann offiziell in eine Magieschule manifestiert.
Genau. Ich habe jetzt inzwischen tatsächlich über 30 Jahre Erfahrung in Seminaren. Das ist mir auch nach wie vor das Liebste, dieser direkte analoge Kontakt im Präsenzseminar. Es hat sich aber so viel geändert auch, dass ich gemerkt habe, ich möchte mein Angebot auch in digitaler Form anbieten. Ich möchte das erweitern dahingehend. Und viele Inhalte kenne ich inzwischen so auswendig, dass ich, wie soll ich sagen, ich wollte nicht, dass der Eindruck entsteht, ich leihe es nur noch runter, weil ich es einfach schon so oft unterrichtet habe. Und deswegen haben wir dann gedacht, naja, das Ganze irgendwie in Form eines Videokurses zu bringen, ist zwar jetzt sehr aufwendig, aber danach muss ich es gar nicht mehr halten. Dann kann ich sagen, so, hier gibt's den Link. Es gibt nach wie vor Dinge, die ich nicht online unterrichten kann und will. Die gibt's nach wie vor nur als Präsenzseminare. Aber so die, wie soll ich sagen, so die Basics, das Grobe, das gibt's als in Form einer Online-Magie-Ausbildung jetzt, genau. Das war 2018. Und es gibt auch im deutschsprachigen Raum nichts Vergleichbares dazu. Der Hauptunterschied zu anderen Organisationen oder Vereinen, wo man Magie lernen kann, ist, dass ich das Ganze nicht hierarchisch mache oder in Form so eines Stufen- oder Einweihungsweges. Ja, ich gehöre keiner Loge an, keinem Orden, keinem Coven oder so. Das ist ideologiefrei. Die anderen Sachen, die haben alle ihre Berechtigung. Das ist eben das, wie ich das gerne weitergebe. Und ja, das ist schon mein Baby jetzt, ja.
Ja, jetzt muss ich natürlich fragen, auch im Namen unserer Zuschauer, was lernt man denn an der Magieschule überhaupt?
Klar, im Prinzip geht es darum, die Fähigkeiten seines Bewusstseins überhaupt mal kennenzulernen und einsetzen zu lernen. So wie ich ja vorher gesagt habe, das ist das, was wir sind. Das ist nicht etwas, das wir uns irgendwie aneignen müssten. Das ist wie ein Muskel, den wir schon haben, aber wir lernen ihn zu trainieren. Zuerst mal zu benennen vielleicht und dann zu trainieren. Und diese Fähigkeiten des Bewusstseins dann anzuwenden, um Realität mitzugestalten, das ist Magie. so wie ein Bildhauer halt lernt, dreidimensional zu sehen, Formen, Material, Werkkunde und Hammer und Meißel oder womit auch immer er arbeitet, um daraus eine Form, eine Plastik zu schaffen, lernt man in der Magieausbildung die Fähigkeiten seines Bewusstseins zu nutzen, um Realität mitzugestalten. Soll ich ein paar Inhalte aufzählen oder ist das?
Ja, gerne. Ja. Ich finde das super spannend. Ist ja so ein bisschen anders als bei Harry Potter, ne? In der Magieschule. Von daher glaube ich, ist es ganz interessant zu hören, was da alles passiert.
Genau. Es gibt zuerst mal so ein Gesamtkontext, was ist überhaupt Magie? Was gehört da alles dazu? Das ist für viele total augenöffnend zu sagen, das ist auch Magie. Okay, ja, das habe ich ja auch schon gemacht. Davon habe ich gehört, so hängt das alles miteinander zusammen überhaupt mal. Und es gibt aber auch gleich ganz viel praktische Übungen. Das ist mir sehr wichtig, dass das Ganze sehr ausgewogen ist in Theorie und Praxis. Gleich in der ersten Woche zum Beispiel basteln die Teilnehmer einen Talisman. Das ist ein Gegenstand, der hilft, auch Wünsche zu manifestieren. Dann geht's sehr darum, auch sich selber besser kennenzulernen, die eigenen Motivationen, Abwehrmechanismen, unbewussten Sehnsüchte und so, also alles, was so zum Thema Schattenarbeit zählt. Das steigert auch enorm die Menschenkenntnis natürlich. Grundlagen der Ritualistik. Wie ist ein Ritual überhaupt aufgebaut? Warum braucht man überhaupt ein Ritual? Wie funktioniert das mit Bannung und Erdung und Schutz und Schwellenübertritt? Wie baut man Energie auf? Wie hält man seinen Fokus? Paradigmenwechsel, das kommt alles da drin vor. Dann Sigillenmagie. Sigillen sind magische Zeichen, die auch wiederum helfen, Wünsche zu manifestieren. Da geht es auch darum, wie formuliere ich einen Wunsch überhaupt? Es gibt genügend Witze über die dienstbaren Geister, die dann den Wunsch so erfüllen, wie er nicht gedacht war. Und dann auch Umgang mit dem Geist des Ortes, Kraftplätze zu aktivieren, Tempel, Altäre, Ritualgegenstände, Runen kommen drin vor, außersinnliche Wahrnehmung zu trainieren, also hellsehen, hellfühlen, hellhören, Intuition, Kontakt mit Spirits, also Wesenheiten, die meistens nicht sichtbar sind. Wie gehe ich da in einen konstruktiven Kontakt? Trete ich in Dialog mit ihnen? Wie kooperiere ich mit ihnen? Und dann auch noch Arbeit mit Mythen, Archetypen, das Imaginable zu nutzen. Das ist ein Sinnesorgan, unsere Imagination. Das ist ja Arbeit mit, wie soll ich sagen, das eigene Leben als Geschichte begreifen und wie man diese Geschichte dann entsprechend auch umschreiben kann, um neue Ergebnisse zu haben. Da geht es dann auch um Zeitmagie und so. Also das ist mal so ganz, ganz grob das, was in der Ausbildung vorkommt. Ich sage immer, es ist wie eine Fahrschule machen. Ja, es ist einfach mal so die absoluten Grundlagen und damit kann man dann selbstständig und verantwortungsbewusst am Straßenverkehr teilnehmen. Die Praxis oder die Übung muss man natürlich selber reinstecken und man ist dadurch noch kein Formel-1-Fahrer, aber es ist so, okay, damit kannst du dann mal selbst eigenständige Ausfahrten und Erfahrungen machen.
Mir wird verschwindelig bei den vielen Themen, die alle ineinander übergreifen, aber ich habe jetzt so eine Zeitvorstellung von, wie lange brauche ich dafür? 5 Jahre, 10 Jahre, wie lange gehe ich auf die Magieschule mit so vielen Themen, die da einfließen.
Ja, also ich habe 30 Jahre gebraucht, um das alles, also an Erfahrungen wirklich rauszukristallisieren und dann auch, also die Arbeit selber waren 3 Jahre, aber 30 Jahre Erfahrung stecken dahinter, um das aufzubereiten didaktisch. Die Ausbildung selber dauert tatsächlich nur 16 Wochen.
Das ist fix.
Ja, es ist sehr dicht, es ist sehr intensiv. Und inzwischen sind auch schon wirklich einige Zyklen durchlaufen. Das heißt, ich kann echt mit ziemlicher Gewissheit sagen, wenn man da dabei bleibt, sich darauf einlässt, die Übungen auch macht und nicht nur die Theorie lernt, das ist lebensverändernd.
Ja, auf jeden Fall, das kann ich bestätigen. Und vieles von dem, was du dort aufzählst, das findet bei mir auch statt, nur unser Vokabular ist ein bisschen verschieden, aber ich finde mich da total wieder natürlich und ich mag das sehr gerne, dass da dieses Wort Magie oben drüber steht, weil jetzt, wenn ich dir so zuhöre, ist das alles magisch, ne, irgendwo. Vielleicht haben wir das Wort oder vielleicht habe ich das Wort einfach nie richtig verstanden oder zu limitiert betrachtet, ne, aus dem, was so mir gefüttert wurde im Zusammenhang mit Magie, aber das ist für mich jetzt sehr, sehr stimmig, was du erzählt hast. Mir ist ein Satz aufgefallen, den du gesagt hast, und da würde ich gern nochmal ein bisschen näher drüber sprechen. Und zwar, Imagination ist ein Wahrnehmungs, ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Wort du verwendet
hast. Ein Sinnesorgan.
Ein Sinnesorgan, genau. Und das ist so ein Thema, da beiße ich oft auf Granit bei meinen Seminarteilnehmern, weil das niemand so wirklich wahrhaben möchte. Es wird so in eine Schublade gepackt und da würde ich gern mal ein bisschen noch näher drauf eingehen, sowas, was A, deine Erfahrung mit der Imagination ist und wie du das dann auch integrierst als Sinnesorgan und nehmen die Leute das an.
Ja. Es kommt am Ende der Ausbildung, weil man, wie soll ich sagen, eine gewisse Erfahrung schon gemacht haben sollte, oder es ist sehr hilfreich, um das dann zu integrieren. Ich erkläre da natürlich auch sehr viel Kontext dazu und mache die klare Unterscheidung, dass es eben nicht Fantasie ist. Unser Gehirn, unser Verstand kann sehr viel assoziieren, sich zusammenspinnen und so. Und das ist auch, kann total schön sein, das ist auch sehr kreativ. Aber das ist nicht Imagination. Das, was die Fantasie liefert, das ist imaginär. Und die Imagination liefert Wahrnehmungen, die tatsächlich sich auf etwas beziehen, das real ist, das in der imaginablen Welt existiert. Das ist die große Unterscheidung. Es gibt dieses Wort imaginabel oder auf Englisch imaginal, und das ist nicht imaginary. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Aber uns fehlt in unserer Kultur meistens wirklich so das Konzept dafür, was das eigentlich ist. Deswegen gehe ich am Anfang immer her und sag, in vielen Kulturen gibt's diese Darstellung oder diese Beschreibung der imaginablen Welt. Das ist, ich vergleiche das immer so, da haben wir unsere physische, manifeste Welt und irgendwo gibt's dann eine rein konzeptuelle, geistige. Und dazwischen irgendwo ist die imaginable Welt. Die ist genauso real wie die physische, aber halt nicht dreidimensional greifbar. Das ist die Welt, in der Visionen zu Hause sind, also religiöse Offenbarungen stattfinden zum Beispiel, wo Künstler teilweise Inspirationen hernehmen, die sagen, das kam nicht von mir, das ist irgendwas gewesen, das ich entdeckt habe. Das ist eine Welt, in der Schamanen teilweise unterwegs sind, beziehungsweise die Imagination ist auch genau das Organ, mit dem wir außerkörperlich wahrnehmen. Oder es ist, natürlich haben wir dann andere Begriffe, das zu beschreiben, aber so der Oberbegriff ist die Imagination. Und dazu gibt's natürlich auch Fachliteratur, ja. Henri Corbin, französischer Religionswissenschaftler und Orientalist, der nannte sie tatsächlich Mundus Imaginalis, die imaginable Welt. Die Sufis nennen sie Alam al-Mithal. Also in unterschiedlichen Kulturen ist das sehr, sehr vertreten. Carl Gustav Jung hat die aktive Imagination entwickelt als ganz praktische Technik, um dorthin zu gelangen und mit der Welt zu interagieren. Es ist nämlich nicht nur so, dass es die halt gibt und wir was wahrnehmen, sondern wir können in diese Welt eintreten und dort was verändern. Und das Spannende ist, was sich dort verändert, wirkt sich auf die physische Realität aus. Und umgekehrt. Das ist so ein ständiger Feedback-Loop, dass es gibt dieses Bild von M.C. Escher. Kennst du sicher die zwei Hände, die sich selber gegenseitig zeichnen. Ungefähr so ist unser Verhältnis mit der imaginablen Welt. Wir gestalten sie und sie gestaltet wiederum uns. Und als Magier, das heißt als jemand, der die Fähigkeiten seines Bewusstseins nutzt, um Realität zu gestalten, ist das eine Möglichkeit, in diese Welt einzutauchen und bewusst dort etwas zu verändern. Da sollte man wissen, was man tut. Da sind nämlich auch andere Wesen unterwegs und ja, aber da kann man tatsächlich seine Geschichte umschreiben.
Ich versuche das jetzt in meinen Kontext so ein bisschen zu übersetzen, wenn ich dir zuhöre. Wäre das vergleichbar? Und berichtige mich, wenn dem nicht so ist. Ich versuche da nur so ein bisschen mich da wieder zu finden. Ist das Teil der Astralwelt, die imaginable Welt? Es gibt ja auch Philosophien, die würden das alles gar nicht voneinander trennen. Die sagen, es gibt eine weltliche Welt, es gibt eine geistige Welt. Ne?
Ja.
Und dann gibt es die, die so tatsächlich mehrere unterschiedliche, ich nenne sie mal Frequenzbereiche unterscheiden. Aber es hört sich so ein bisschen an, als wäre da die Astralwelt auch.
Ja, es ist immer schwierig, wenn da unterschiedliche Modelle aufeinandertreffen und man versucht, die übereinander zu legen. Es ist teilweise nicht ganz kompatibel. Ich mag solche Ordnungssysteme und ich hätte es gern, dass das so richtig schön passt. Ich glaube aber, das ist eine Falle. Man kann einfach diese verschiedenen Modelle nebeneinander stehen lassen. Das ist etwas, was zum Beispiel der Golden Dawn, einer der berühmtesten magischen Orden, versucht hat, so eine Art einheitliche Feldtheorie der verschiedenen Sichtweisen zu finden. Und da wurde dann alles reingepresst und passend gemacht, was nicht passt. Deswegen lasse ich das lieber für sich stehen. Auch Astralwelt ist ja so eine Bezeichnung, die übernommen wurde von verschiedenen okkulten Lehren. Und dann gibt es dann wieder Unterscheidungen, höhere, niedere Astralwelt und mehrere Schichten und so. Und das ist halt, je nachdem, in welchem Modell man sich bewegt. Funktional gesehen ist es das Gleiche, weil wir in astralen Erlebnissen oder in luziden Träumen, aber halt auch mit aktiver Imagination oder imaginablen Reisen, unsere Imagination benutzen. Also das heißt, funktional gesehen ja, ansonsten, ganz ehrlich, weiß ich es nicht. Bin ich ein bisschen vorsichtig, da zu sehr Dinge miteinander zu vermischen oder angleichen zu müssen.
Ja, ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man manche Dinge einfach auch so stehen lassen darf. Ne? Wir versuchen natürlich immer als Mensch gern in die Schubladen zu gucken, die wir schon haben. Ne? Passt das da rein oder passt das nicht da rein? Und ich bin da keine Ausnahme. Aber ja, am Ende, glaube ich, verfälschen wir es, wenn wir es passend machen, ne? wo es vielleicht gar nicht unbedingt passen muss.
Ja. Und die Übergänge sind immer fließend. Natürlich brauchen wir irgendwie so Begriffe, um drin denken zu können, um uns darin bewegen zu können. Aber die Landkarte ist halt nie das Land. Mir ist es auch wichtig, ich liebe den Begriff der Anderswelt. Kommt ganz stark aus in der keltischen Mythologie vor und wird heute oft verwendet, um das zu beschreiben. Aber der suggeriert so, es wäre eine andere Welt. Und das wäre getrennt voneinander. Ich erlebe das so, nein, es ist einfach ein Teil der Welt, er ist nur anders als unsere. Und wenn man dann schon so will, sind wir eingebettet in die Anderswelt. Und wie gesagt, die Grenzen und Übergänge sind sehr fließend. Und so ist es halt auch mit anderen Bezeichnungen, dann Astralwelt und dann natürlich noch die ganzen Mental und Kausal und was weiß ich, was für Ebenen. Je nachdem, welcher Schule man folgt oder welchem Modell, es sind immer Konstrukte.
Bist du selbst auf deinem Weg einer Schule auch gefolgt, zumindest zeitweise, oder hast du dir das grundsätzlich alles selbst erarbeitet oder hast du dich inspirieren lassen? Gibt's da Charaktere oder Menschen?
Sehr viel. Ich habe, wie gesagt, seit meiner Kindheit viel Kontakte zu unterschiedlichsten spirituellen Lehrern und Heilern und indigenen Schamanen und was weiß ich was. Das heißt, ich habe mich da sehr viel inspirieren lassen, viele Bücher, bin sehr viel gereist und alles Mögliche und habe eben da versucht, den gemeinsamen Nenner rauszuziehen und eben vermittle das jetzt so, dass man sich deswegen nicht einem bestimmten Weltbild oder Weg oder irgendwas verschreiben muss. Ich gebe aber auch immer an, worauf ich mich beziehe, wer das sagt, das gehört sich auch einfach so. Und ich habe sehr viele, sehr große, wichtige Lehrer gehabt. Das mit der imaginablen Welt oder beziehungsweise die Praxis dafür, wie ich das dann auch magisch anwende und vermittle, das ist tatsächlich originär von mir. Also natürlich gibt's, wie gesagt, Fachliteratur dazu. Jeff Kripal zum Beispiel, ein amerikanischer Religionswissenschaftler, lieber Freund und ganz wichtig, der hat mir auch viel Hintergrundinformation dazu geliefert, sodass ich gesagt, ach, okay, Ja, jetzt kann ich besser drüber sprechen, aber die Erfahrungen damit und tatsächlich so das Handwerkszeug, damit umzugehen, das ist das Einzige, was wirklich ganz von mir stammt.
Ja, und es ist ja auch wichtig, irgendwann dann das eigene Weltbild und die eigene Erfahrung zu integrieren und dann, wenn man es vermittelt, dann, ja, ich weiß nicht, wie gehst du damit um? Ich habe mitunter so ein bisschen, ich will nicht sagen Probleme, Herausforderungen vielleicht, weil es Menschen gibt, die einfach auch eins zu eins lernen wollen, nur was du vermittelst als Lehrer, und dann aber ist mir mal wichtig, dass sie damit ihr eigenes machen, ne? Ja. Und nicht versuchen, mich zu kopieren oder das, wo ich herkomme, zu kopieren, weil da so viele individuelle Komponenten auch in einem Menschen zusammenkommen, die Lebenserfahrung, der Lebensweg, und wenn wir noch weitergehen wollen, vielleicht auch die unterschiedlichen Lebenszeiten, ne? Die man vielleicht auch noch in Betracht ziehen darf, und macht die Erfahrung, dass diejenigen, die sich diese Freiheit nehmen und das auch begreifen, dass die da den anderen deutlichen Schritt voraus haben als diejenigen, die sich dann stur an Regeln halten.
Ja, ganz genau. Das ist mir extrem wichtig. Dazu bin ich halt auch viel zu sehr dann auch eine Künstlerpersönlichkeit, als dass ich sage, das muss jetzt genau so nach Punkt und Komma gemacht werden. Ich möchte Prinzipien weitergeben und mir ist es ganz wichtig, dass da jeder seinen eigenen Stil entwickelt. Und dazu, ja, muss man auch Trial and Error machen und sich mal eine blutige Nase holen. Wobei ich natürlich schon sage, so, das sind die Prinzipien. Also wenn ich jetzt wieder den Vergleich mit der Fahrschule bringe, ist zu sagen, du wirst irgendwie, eben jeder entwickelt auch seinen eigenen Fahrstil. Aber ich sage nicht, setz dich betrunken ans Steuer und zieh dir eine Schlafmütze vor die Augen und dann gib einfach Gas. Das sage ich natürlich nicht. Also es gibt schon ein paar Grundlagen, die sinnvoll sind. Und einen Rahmen vorgeben, aber innerhalb dieses Rahmens, ja, bitte, soll das jeder für sich adaptieren, lässt sich auch, wie gesagt, das ist ideologiefrei. Das heißt, wenn einer schon einem bestimmten Pfad folgt, kann er das auch für sich in dem Rahmen adaptieren oder ergänzen. Ich habe auch viele Teilnehmer, die schon sehr viele tiefgehende spirituelle Erfahrungen gemacht haben und die dann teilweise beruflich auch anwenden, und die sagen, das ist die perfekte Ergänzung dafür. Das findet sich da, die, ja. Also, egal, ob das jetzt sehr weltliche Berufe sind oder Künstler oder so, Psychotherapeuten, die das anwenden, aber auch einfach Mitarbeiter in einer Bank oder so, die aber trotzdem all das sagen, ja, das passt, das ist wertvoll, das bringt mir was.
Lieber Bernhard, ich würde gerne noch tiefer in die imaginable Welt mit dir eintauchen. Nur fehlt uns heute so ein bisschen die Zeit in dieser Episode. Und wenn du Lust hast, dann würden wir eine zweite Folge aufzeichnen und da mal reinschauen und ein bisschen schnuppern. Ich habe sehr viele Gedanken und Fragen natürlich auch dazu. Ich würde mich für heute erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, aber auch erwähnen wollen an dieser Stelle, wir haben alles, was es zu verlinken gibt, hier in den Shownotes im Podcast und bei YouTube unterm Video. Und ich meine gesehen zu haben, dass du einen Ausbildungsgang startest auch bald, ne? Jetzt im September.
Es hat sich ein bisschen verschoben. Mitte Oktober wird's.
Genau. Also geht's ein bisschen nach hinten, aber wir werden das hier entsprechend auch mit verlinken, damit die Leute die Info finden. Und ja, vielen, vielen Dank erstmal für diese Episode. Es ist sehr spannend und ich glaube, es wird noch spannender.
Vielen Dank. Es ist unglaublich, wie schnell eine Stunde vorübergeht.
Bis zur nächsten Episode. Tschüss.
Ciao.